Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und seit da habe ich wie immer einen ganz besonderen Gast, dieses Mal die Elea Brandt. Hallo Elea.
Hallo Philipp, schön, dass ich hier sein darf.
Stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, ich bin die Elea Brandt, ich bin Geek, Vollblut-Nerd und Fantasy-Autorin. Mein Debütroman habe ich vor anderthalb Jahren, 2017, veröffentlicht. Opfermond ist im Manticore Verlag erschienen. Hat der Philipp ja netterweise auch rezensiert und gar nicht mal so schlecht gefunden. Seitdem sind zwei weitere Romane aus meiner Feder erschienen und ich hoffe, es kommen auch noch ein paar weitere. Und wenn ich gerade nicht schreibe, dann beschäftige ich mich eben mit Rollenspielkram, Pen and Paper, Blab und was Nerds und Geeks halt sonst so machen.
Es ist schön, dass wir jetzt einen Termin gefunden haben für unseren Podcast, denn die Woche über war ich ein bisschen unsicher, weil du so viel geweint hast, zumindest was du bei Twitter geschrieben hast. Warum hast du denn so viel geweint?
Ich habe aus unterschiedlichen Gründen geweint, aus zweien eigentlich. Und zwar einmal habe ich aus Freude geweint. Wir werden da später, glaube ich, auch noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen.
Genau jetzt.
Perfekt. Der Feder und Schwert Verlag hat nämlich ein neues Imprint angekündigt, und zwar Wicked Queens, ein Imprint für feministische Fantasy. Und was ich dort gelesen habe in der Ankündigung, das hat so optimal eigentlich zu meinen Leseinteressen gepasst, dass ich mir gedacht habe, die müssen das für mich gemacht haben. Fantasy mit starken Frauenfiguren, mit aktiven, mit komplexen Frauenfiguren, das ist total genau meins.
Und wozu braucht man das? Gibt es nicht genug Frauen in der Fantasy?
Es gibt sie, ja.
Dich zum Beispiel?
Mich zum Beispiel. Und ich habe heute auch zwei Bücher für die Medienschau dabei, die zeigen, dass es sie gibt und dass sie auch wirklich großartig sind. Allerdings, wenn man so in den Mainstream-Fantasy-Bereich reinschaut, da hatte ich tatsächlich so ein paar, ich würde jetzt nicht sagen Fehlschläge letztes Jahr, aber ich habe in einige Bücher reingelesen, wo mir das einfach gefehlt hat, wo einfach die weiblichen Akteure nicht so präsent waren, wie ich mir das gewünscht hätte. Und deswegen freut es mich, dass der Feder- und Schwert-Verlag da jetzt ein bisschen aktiver geworden ist in dieser Hinsicht.
Ich habe hier mal die offizielle Pressemitteilung vom Feder- und Schwert-Verlag und natürlich, sie wollen sich nach einem Bechdel-Test richten und nach einem Marco-Mori-Test, von dem wir beide noch nie was gehört haben, und den Sexy-Lamb-Test, den wir beide ziemlich witzig finden.
Oh ja.
Was haben wir denn hier Schönes? Also, die Geschichte einer Frau ist zumindest Teil des Romans. Sie ist weder ausschließlich Sidekick, Love Interest noch Komparsin. In ihrer Welt leben viele weitere intelligente Frauen, die ihre eigenen Geschichten haben, die es wert wären, erzählt zu werden, auch wenn sie nicht Teil des Romans sind. Wenn sie Teil eines romantischen Handlungsstranges ist, dann wird sie weder ihrer Zurechnungsfähigkeit noch ihren gesunden Menschenverstand für die Liebe aufgeben. Oh ja, das stört mich meistens bei den ganzen Büchern und bei den Filmen, deswegen finde ich das gut. Unser Feminismus ist intersektional. Wir bemühen uns, Geschichten zu finden, in denen Women of Color, Transfrauen oder queere Frauen wichtige Rollen spielen und dass es ausschließlich um ihr Anderssein geht. Die Protagonistin wird nicht in einem unerklärlich perfekten Apartment in einer teuren Großstadt leben und es deutlich wird, wie sie sich dieses unerklärlich perfekte Apartment leisten kann. Na, viel Spaß. Die Protagonistin wird nicht an einem unrealistischen feministischen Standard gemessen. Sie kann und soll menschlich sein. Sie soll ein realistischer Charakter sein, der nicht unbedingt sympathisch sein muss. Das sind so diese Mindestvoraussetzungen und so wie ich das gelesen habe, wollen sie wohl um die 4 Bücher im Jahr rausbringen, neben den normalen Reihen. Ja, ich bin mal gespannt.
Ja, ich auch. Also ich finde, es hört sich alles sehr super an. Und ich finde es fast ein bisschen erstaunlich, ich finde, diese Kriterien klingen jetzt nicht so abenteuerlich, ne? Also es ist jetzt nicht so, als würden sie jetzt irgendwie den heiligen Gral der Literatur suchen, sondern es sind eigentlich Kriterien, wo man sagt, ja, warum eigentlich nicht? Also so geht es mir zumindest.
Ja, warum hast du noch geweint?
Das werde ich dann in unserer Medienschau noch ein bisschen näher erzählen.
Ah, du spoilerst schon ein bisschen. Wir sind jetzt quasi schon bei den Themen vor dem Thema. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer merken, dass wir dieses Mal den Getränketest übersprungen haben. Und das ist kein Zufall, sondern wir haben diesmal einfach so viele geile Themen, die besprochen werden müssen. Das kommt, sind wir ehrlich, Kaffee ist immer gleich, deswegen. Lasst uns weitermachen. Und zwar habe ich noch ein tolles Thema vor dem Thema. Ich habe einen Kickstarter gefunden, den ich interessant finde, nämlich Rosenstraße. Das ist ein pädagogisches One-Shot-Erzählrollenspiel für 4 Spielerinnen und Spieler. Und ein Spielleiter, Spielleiterin, soll ca. 4 Stunden dauern. Und es thematisiert die Mischehen zwischen Jüdinnen und Juden und Arischen, in Anführungszeichen Deutschen, zwischen 1933 und 1943, die später in den Rosenstraßenprotesten mündeten. Das war die größte Spontan-Demonstration im Dritten Reich. Jeder spielt 2 Charaktere, von denen mindestens einer jüdisch sein muss und mindestens einer weiblich. Und der Spielmechanismus ist szenenbasiert und mit Kartenunterstützung. Und generell geht die Spielerfahrung aber eher so in Richtung Minilab. Es ist immer natürlich schwierig, bei solchen ernsthaften Spielen von Spaß zu sprechen, aber ich fand das interessant und ich wusste zum Beispiel auch vorher nichts von den Rosenstraßenprotesten. Also habe ich schon allein durch die Ankündigung des Kickstarters was gelernt. Der ist auf einem guten Weg. Ich werde es wieder drin verlinken in den Shownotes. Und falls euch interessiert, könnt ihr ja mitmachen.
Klingt spannend.
Dann kommen wir zur Medienschau. Und traditionell darf der Gast oder die Gästin... Ist die weibliche Form Gästin?
Nee.
Nein? Okay.
Ich glaube, die gibt's nicht. Nicht, gut, dass ich wüsste.
Dann darfst du mit den ersten Medienschautitel anfangen.
Ja, ich habe 2 Bücher und einen Film mitgebracht, über das wir sprechen wollen. Ich würde tatsächlich einfach die Reihenfolge beibehalten, in der ich sie konsumiert habe. Das kommt mir irgendwie sinnvoll vor. Ich hatte tatsächlich sehr viel Glück dieses Jahr. Ich habe mit 2 Fantasy-Romanen angefangen, die beide wirklich ganz hervorragend sind und die ich beide gerne kurz anreißen möchte. Ich fange an mit dem ersten der beiden. Das ist Der letzte Winter der ersten Stadt von Raffaela Kreidt. Es erschien im Verlag in Farbe und Bunt, also einem Kleinverlag für Fantastik und auch andere Genres. Und wenn man sich das Cover ist sehr winterlich gehalten, eisfarbig, vor allem blau und weiß und wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verspielt. Die Handlung und der Inhalt sind nicht ganz so verspielt, sondern sind sogar eher sehr ernsthaft und sogar ein bisschen düster. Es ist der 2. Roman aus derselben Welt. Allerdings ist es kein Sequel oder Prequel, sondern die beiden sind völlig unabhängig voneinander zu lesen. Der letzte Winter der ersten Stadt handelt vor allem von Krai. Krai ist ein Fafar. Fafar sind Geisterseher, Köche, Schamanen, alles Mögliche zusammen. Und er dient der Königin von Efron. Das Problem, das Krai hat, ist, er hört die Geister nicht. Sie sprechen nicht zu ihm. Und das wird vor allem in dem Moment zum Problem, als die Königin zusammen mit ihrem Gefolge in die Kaiserstadt Atai aufbricht. Denn kaum sind sie dort angekommen, erkrankt die Königin plötzlich schwer. Und Krai als ihr Heiler und Vertrauter ist eigentlich derjenige, der dafür verantwortlich wäre, sich um ihr Wohlergehen zu kümmern. Aber es gelingt ihm nicht. Und die Königin wird kränker und kränker. Und Krai verstrickt sich zunehmend mehr in die Intrigen am Kaiserhof, in einer Welt, von der er selber eigentlich überhaupt nicht wirklich viel versteht, die durch von anderen Glaubens- und Gesellschaftsstrukturen durchdrungen ist. Und die Einzige, die tatsächlich in der Lage sein könnte, ihm zu helfen, ist die Gardistin Neschka. Doch auch Neschka hat ein ziemlich großes Paket zu tragen und ein Schicksal, das auf ihr liegt. Und es ist wirklich ein wahnsinnig dichter Roman. Toller, toller Weltenbau, sehr ungewöhnlich, sehr speziell, ganz super gute Charaktere, also gerade eben, weil wir vorhin über feministische Fantasy gesprochen haben, die Frauenfiguren sind wirklich ganz toll ausgearbeitet und ich habe tatsächlich am Schluss geweint, als ich dieses Buch gelesen habe und ich weine nicht oft bei Büchern, das muss man wirklich mal schaffen, dass man mich emotional so in ein Buch reinzieht, dass ich am Schluss echt so ein bisschen heulend da rumgesessen bin, also echt beeindruckend, finde ich.
Das klingt interessant. Vielleicht findest du mein Medienthema auch interessant. Wir haben uns so ein kleines bisschen abgesprochen. Und zwar jeder von uns hat einen Kinofilm und ein gutes Werk und ein schlechtes Werk. Nachdem du schon dein gutes Werk präsentiert hast, kommt mein gutes Werk, nämlich Kill or Be Killed. Das ist eine 20-bändige, mittlerweile abgeschlossene Comicreihe von Ed Brubaker, die in Deutschland vom Splitter Verlag in 4 Sammelbänden veröffentlicht wurde. Und sie ist der beste Beweis dafür, dass wenn ein fähiger Autor an einer Story-Idee ist, dann kann diese Story-Idee noch so dumm sein. Wenn ein fähiger Autor da ist, der macht eine gute Geschichte draus. Denn, sind wir ehrlich, die Geschichte von Kill or Be Killed ist so von der Grundprämisse, naja. Es geht um den 28 Jahre alten depressiven Studenten Dylan, der so ein echtes Versagerleben führt. Der kommt in seinem Studium nicht vorwärts, der hat keine sozialen Kontakte. Seine geliebte Kira betrügt ihren Freund nur deshalb mit ihm, weil sie Mitleid mit ihm hat. Und das ist schon echt traurig. Und es ist halt ein echtes Versagerleben, dem will er ein Ende machen und will aus dem 6. Stock seines Wohnhauses springen. Und selbst das kriegt er nicht hin. Statt dem erlösenden Tod wird er quicklebendig von einem Dämon erwartet, der ihm die neuen Regeln seines Lebens diktiert. Entweder tötet er ab jetzt jeden Monat eine Person oder er muss selber sterben. Er arrangiert sich irgendwann mit der Situation und wird zum Vigilanten, der sich mit der russischen Mafia anlegt, was natürlich zu einer Eskalation der Geschichte führt. Also, wie gesagt, die Story klingt nur vom Erzählen blödsinnig. Aber Autor Ed Brubaker schafft es wirklich gut, den Protagonisten, ich weiß nicht, sagt man Protagonist bei so einem abgefuckten Charakter, ich weiß es nicht, den glaubwürdig und nachvollziehbar darzustellen und die Geschichte in zahlreichen Graustufen zu charakterisieren, die ganzen Figuren. Du hast einfach einen durch und durch unscheinbaren Jedermann, der in eine Extremsituation geworfen wird. Auch die Nebenfiguren sind allesamt interessant, sodass die Reihe nicht von der Action getragen wird, obwohl es davon mehr als genug gibt, sondern von der wirklich interessanten Charakterentwicklung und der sehr, sehr düsteren Atmosphäre. Ich glaube, in jeder Rezension habe ich von den einzelnen Bänden immer dasselbe Fazit geschrieben. Ich habe selten eine Reihe erlebt, die durch das Psycho-Serienmörder-Thema so viel hätte falsch machen können, aber einfach alles richtig macht.
Cool.
So, nachdem wir beide jetzt unsere Highlights hatten, wird es Zeit für die schlechten Titel. Leg los!
Ja, ich war im Kino letzte Woche und ich habe Happy Death Day to You gesehen. Das ist eine Horrorkomödie von Blumhouse Productions. Blumhouse kennt man eigentlich für so eher ja, ungewöhnliche, aber durchaus auch mainstreamige Horrortitel, zum Beispiel The Purge oder Get Out. Also eigentlich durchaus auch Sachen, die ich gut fand.
Habe ich nichts von gesehen.
Also Get Out ist hervorragend.
Ich kenne es vom Namen her. Ja,
der ist echt richtig gut. Und auf jeden Fall den ersten Happy Death Day, da habe ich auch schon im Kino gesehen. Den fand ich unterhaltsam. Die Story ist auch ziemlich abgedreht. Es geht um eine College-Studentin, die am Tag ihres Geburtstags ermordet wird von irgendeinem maskierten Killer, also so typisch Teenie-Slasher, und dann am nächsten dann wieder aufwacht in dem Moment und den Tag wieder erlebt. Also so eine Mischung aus Scream und täglich grüßt das Murmeltier.
So wie letztens der Tatort, der jetzt am Wochenende kam.
Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe...
Den solltest du sehen. Der war wirklich, wirklich... Also ich gucke ganz, ganz selten Tatort und ich finde auch ganz, ganz, ganz selten Tatorts gut. Aber dieser war hervorragend.
Okay.
Und dafür haben sich ausnahmsweise mal die GEZ-Gebühren gelohnt.
Okay, das ist cool. Ja, also es ist auf jeden Fall eine ziemlich abgedrehte Story, aber der erste war echt noch unterhaltsam. Die College-Studentin muss halt dann im Laufe des Films rausfinden, wer sie umbringen will, um irgendwie dieser merkwürdigen Zeitschleife zu entkommen. So mit den üblichen Zeitschleifen-Gags, die man aus solchen Filmen halt kennt. Der zweite Teil hat eigentlich wieder dieselbe Handlung, nur mit dem Unterschied, dass der Fokus so ein bisschen von dieser Studentin weggerückt wird auf ihre Kumpels, denn plötzlich sind einzelne ihrer entfernten Bekannten auch von diesem Phänomen betroffen. Und was der Film dann tatsächlich nicht so besonders clever macht, ist, dass er versucht, dieses Zeitschleifenphänomen zu erklären. Einige der Studenten, dieser College-Studenten, so diese typische Nerd-Gang, arbeitet nämlich an irgendeinem physikalischen Teilchenbeschleuniger-Ding, dessen Funktion irgendwie dazu führt, dass es dieses Zeitparadoxon gibt. Und das ist einfach totaler Blödsinn. Und dadurch, dass man die Idee von dem Film halt auch schon kennt, funktioniert die beim zweiten Mal auch nicht mehr wirklich gut. Es ist irgendwie nicht mehr wirklich spannend, es ist irgendwie ziemlich abgefahren und zwar nicht auf eine gute Art. Und ich meine, es waren keine rausgeschmissene Zeit meines Lebens, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wer den ersten gesehen hat, den einigermaßen unterhaltsam fand, kann sich den zweiten echt gut sparen.
Jetzt überlege ich gerade, soll ich jetzt auch mit dem Kinofilm weitermachen oder mit einem wirklich schlechten? Ne, ich mach gleich mal mit dem Kinofilm weiter. Dann sind wir im Flow quasi drin, im Kinoflow. Und zwar ganz aktuell gesehen habe ich Alita Battle Angel. Das ist eine dystopische Cyberpunk-Teenie-Romanze. Und die Verfilmung des Mangas Battle Angel Alita, also die haben quasi nur den Namen ein bisschen umgeändert. Und dabei umfasst dieser Film die Geschichte der ersten 4 Manga-Bände. Es spielt im Jahr 2563, 300 Jahre nach einem großen Krieg gegen den Mars. In diesem Szenario sind die ganzen gesellschaftlichen Systeme zerfallen. Es ist alles ein Ghetto und ein Slum. Und von den einstmals 12 großen Städten, die in der Luft schwebten, wo quasi die ganz Reichen wohnten, ist nur noch eine übrig, nämlich Zalem. Und unter Zalem hat sich ein Ghetto gebildet, das heißt Iron City. Und das lebt quasi von dem Müll, den die Stadt runterschmeißt. So Technikmüll, wie sieht es wie eine riesige Müllkippe aus. Und im Gegenzug liefert zum Beispiel Nahrung nach oben. Der Cyborg Dr. Ido, gespielt von Christoph Waltz, der sein übliches Christoph-Waltz-Schauspiel abliefert, findet auf dem Schrotthaufen den Cyborg-Kopf von Alita und bastelt da einen Roboterkörper drumherum. Und die Alita, die dann keine Erinnerung mehr hat, wer sie eigentlich ist, versucht sich in dieser Welt zurechtzufinden. Dann verliebt sie sich in den kleinkriminellen Hugo, sie wird zur Kopfgeldjägerin und zum Motorballstar. Alita Battle Angel ist vordergründig ein Cyberpunk-Actionfilm, da es gibt allerlei sehenswerte Schlägereien mit verschiedensten Cyborgs, das macht auch voll Laune. Im Kern ist es aber eine Coming-of-Age-Geschichte, die gut funktioniert, weil man als Zuschauer zusammen mit Alita diese unbekannte Welt entdeckt und ihre Entwicklungen vom schüchternen und verunsicherten Kind zum Killer-Roboter nachvollziehen kann. Auch wenn es ein bisschen hastig erzählt wird, aber wie gesagt, wir haben 4 Bände in einem Film von knapp über 2 Stunden gepackt. Es ist okay. Schauspielerisch und technisch ist dieser Film sehr gut, aber ich merke langsam, dass mir dieser CGI-Overkill nicht mehr so gefällt, dass ich nicht mehr diese Euphorie habe, wie zum Beispiel Avatar vor 10 Jahren oder so, wo diese 3D rauskam, da war es wow, jetzt denke ich mir so, ja, sieht cool aus, aber ja, okay, 3D muss jetzt nicht sein. Man hat sich halt an diesen Effekten satt gesehen, ne?
Total, ich finde gerade bei 3D, das ist sowas, das finde ich bei 10 Minuten lang richtig fett, wenn man den Film sieht. Und danach ist es eigentlich aus der Wahrnehmung schon rausgefallen.
Genau. Was mich überraschenderweise nicht gestört hat, was allerdings wohl viele andere Rezensenten gestört hat, war dieses Uncanny Valley. Das ist so ein filmphilosophisches Phänomen oder generell auch in der Robotik, dass Figuren, die so ein bisschen auf menschlich gemacht werden, generell sympathischer sind als Roboter, die halt Roboter sind. Aber wenn etwas sehr nah am Menschlichen ist, dann findest du es plötzlich gruselig. Und die Figur sieht ja dann doch sehr künstlich aus, diese Alita mit ihren riesengroßen Manga-Augen und alles ein bisschen glänzend, weil die ist halt ein Cyborg und kein Mensch. Hat mich persönlich nicht so gestört, also Respekt an die Tricktechniker. Trotzdem ist der Film finanziell ein Flop, weil er nach knapp einer Woche gerade mal 150 Millionen eingenommen hat. Was unsagbar viel Geld ist. Aber ich habe gehört, er müsste wohl 550 Millionen einspielen, um quasi finanziell über den Berg drüber zu sein. Mit Marketingkosten und man will auch noch ein bisschen Geld verdienen. Generell sind ja in letzter Zeit viele Sci-Fi- und Cyberpunk-Filme gefloppt. Zum Beispiel Blade Runner 2049. Der hat ja immerhin noch 260 Millionen eingespielt bei 150 Millionen Budget. Valerian 226 Millionen eingespielt bei 177 Millionen Budget. Jupiter Ascending mit 184 Millionen bei 176 Millionen Budget. Woran liegt das? Ich meine, du als Autorin,
das ist eine super,
warum verkauft
gute Frage.
Sich das nicht so gut?
Das ist eine super gute Frage. Ich habe mich das auch bei Steampunk schon ganz oft gefragt. Es gibt ja nicht viele wirklich steampunkige Filme, aber die es gibt, waren auch Megaflops. Also Wild Wild West zum Beispiel, den finde ich durchaus unterhaltsam so, aber der ist auch super gefloppt. Und ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, es könnte ein bisschen daran liegen, dass doch zu viel Wert gelegt wird auf Effekte und zu wenig auf Story und Tiefe. Es gibt ja auch Serien oder Filme, gerade wenn man in die Streaming-Anbieter schaut, die hervorragend diese verschiedenen Elemente verbinden und die super in die Tiefe gehen. Ich mochte zum Beispiel Altered Carbon. Das ist auch cyberpunkig, aber es tangiert auch Themen wie eben künstliche Intelligenz. Was macht den Menschen überhaupt aus? Wer sind wir? Und ich glaube, da sind diese Hollywood-Filme einfach zu sehr an der Oberfläche. Die gehen zu wenig rein in diese Thematiken. Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil das fände ich geil.
Also ich fand den Film gut. Also ich kann ihn empfehlen, weiter zu gucken. Ich würde mir wünschen, dass er ein Erfolg wird, damit es noch einen zweiten Teil gibt. Weil zum Beispiel bei Wikipedia kann man die Inhaltsangabe der restlichen Manga-Bände anschauen und zumindest dieser erste Story-Arc quasi, wo die auf diesem Cyborg-Planeten sind, in diesem Ghetto wohnen, das ist schon super interessant. Ich hoffe, es gibt keinen dritten und vierten Teil, weil dann gab es wohl eine weitere Serienfortsetzung, die dreht dann voll ab irgendwie, sind die dann im Weltraum und es gibt Vampire und alles. Das ist crazy. Aber so dieses Cyberpunk-mäßige, was es noch in diesen ersten neuen Manga-Bänden gibt, von denen, wie gesagt, jetzt im ersten Teil 4 verfilmt worden sind, ich hoffe doch, dass es einen zweiten Teil gibt. Gut, deine letzte Medienschau.
Genau, ich hatte ja schon gesagt, ich hatte dieses Jahr sehr viel Glück mit meinen Büchern, die ich gelesen habe. Der letzte Winter der ersten Stadt war mein erstes dieses Jahr und ich dachte, naja, jetzt wird es erstmal nicht besser. Ich habe mich getäuscht. Es wurde tatsächlich noch besser. Ich habe nämlich von Nora Jemisin Zerrissene Erde gelesen. Das ist der erste Teil der Broken Earth Trilogie, die auf Englisch auch schon komplett erschienen ist, hoffentlich bald auch auf Deutsch erscheinen wird. Und ja, es gibt so diese Bücher, die liest du und dann bist du super unterhalten, denkst dir, yeah, cool, hatte ich eine schöne Zeit. Und dann gibt es auch Bücher, die verändern einen. Und das ist so ein Buch. Und ich habe tatsächlich selten mich so emotional involviert gefühlt in dieses ganze Geschehen und mir gedacht, wow, einfach nur wow, krass. Zerrissene Erde ist irgendwo zwischen Science Fiction und Fantasy angesiedelt, in einer zerstörten Welt, die am Rand des Abgrunds steht. Vulkanausbrüche, Tsunamis, Erdbeben haben diesen Planeten komplett zerstört und auch ganze Städte, ganze Völker vernichtet. Und die einzigen, die der Menschheit noch Rettung versprechen, sind die Orogenen. Das sind Menschen, die die Fähigkeit haben, Gestein, Erde zu formen und diese seismischen Aktivitäten zu kontrollieren. Und die mächtigsten unter ihnen könnten so ein Erdbeben problemlos aufhalten. Sie können es aber auch mit einem Handumdrehen entfesseln. Deswegen werden die Orogenen auch aus der Gesellschaft ausgestoßen, sie gelten als extrem gefährlich und sie werden irgendwo auch enthumanisiert. Sie sind keine Menschen. Sie bekommen Schimpfnamen, sie werden in einem Ausbildungszentrum verbracht, wo sie dann lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren. Aber selbst wenn sie dort Einfluss errungen haben, wird immer noch klar, sie sind immer noch irgendwie, ja, nicht Teil dieser Gesellschaft. Und in Zerrissene Erde gibt es drei verschiedene Perspektiven von orogenen Frauen, die man durch diese Welt begleitet und wo man eben sehr eindrucksvoll merkt, welchen Widrigkeiten sie ausgesetzt sind. Und Nora Jemisin ist selbst Afroamerikanerin. Sie ist die erste Afroamerikanerin, die für Zerrissene Erde den Hugo Award gewonnen hat. Und das im Jahr 2016, was schon bemerkenswert ist letzten Endes, dass das so lange gedauert hat. Und sie hat mal gesagt in einem Interview, ich suche kurz das Originalzitat, "As a black woman, I have no particular interest in maintaining the status quo. Why would I?" Und das ist auch so ein Thema, das sich durch den Roman zieht. Die Protagonisten, die Protagonistinnen wollen überleben. Das ist erstmal das Erste. Sie wollen keine Heldinnen sein, sie wollen nicht irgendwie die strahlende Retterin in der Rüstung sein, sondern sie wollen einfach ein normales Leben führen und sind dazu gezwungen, die bestehenden Verhältnisse zu verändern. Und das wird auch sehr, sehr stark deutlich. Zerrissene Erde ist keine Rassismusmetapher im eigentlichen Sinn, weil die Orogenen ja nicht wegen irgendeiner ethnischen Zugehörigkeit ausgestoßen werden, sondern aufgrund dieser durchaus gefährlichen Fähigkeiten, aber die Art, wie die Menschen mit ihnen umgehen, diese Diskriminierungserfahrungen, diese Enthumanisierung ist schon sehr nahe natürlich an diesen Erfahrungen dran. Und der Weltenbau ist ganz außergewöhnlich. Ich habe noch nie sowas gelesen. Es ist total ungewöhnlich und besonders. Ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, sie kamen damit nicht so gut zurecht, was ich durchaus nachvollziehen kann. Der Stil ist eigenwillig. Man bekommt die Welt nicht erklärt. Man wird einfach reingeschmissen und dann muss man sich da orientieren, ohne dass man auf die typischen Fantasy-Tropes zurückgreifen kann, die man so kennt. Aber ich fand es großartig. Also ich mag auch dieses Explorieren von Fantasy-Welten sehr gerne. Und es wird noch lange, glaube ich, in mir nachwirken, diese Geschichte. Also kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen.
Dann kommt jetzt noch ein ganz starker Niveauabfall von deinem wirklich sehr guten Buch zu einer, vielleicht sogar zu der schlechtesten Comic-Reihe überhaupt.
Wow.
Man muss dazu sagen, bei der Medienschau versuche ich mich immer so ein bisschen an meinem Gegenüber zu orientieren. Das heißt, ich kenne dich halt vor allem durch deinen Opfermond-Roman. Deswegen habe ich zum Beispiel genommen Kill or Be Killed, weil du bist eine Autorin, du hast Psychologie studiert und es ist um einen guten Autor, der über einen psychisch kranken Serienmörder schreibt. Und die Protagonistin in Opfermond, dein erster Roman, war eine Prostituierte. Und deswegen komme ich jetzt zu meiner Medienschau, nämlich Geschichten aus der Erotikwelt. Das ist eine unglaublich schlechte Comicreihe, die sich sozusagen selbst als Dokumentation definiert, in Wirklichkeit aber eine Werbebroschüre ist. Ein kleiner Disclaimer, nachdem ich den ersten Band schon nicht so geil fand, war ich auf der Frankfurter Buchmesse und habe damals, ich glaube die Verlegerin war es, mit meinen Vorwürfen konfrontiert, was mich an der Serie gestört hat, was dazu führte, dass sie mir einen Job angeboten hat. Das heißt, ich habe natürlich dankend abgelehnt, aber ich bin ein bisschen, wahrscheinlich nicht ganz neutral deswegen.
Das als was hat sie dir einen Job angeboten?
Irgendwie für die Webseite Artikel schreiben.
Okay.
Ich hätte mal genau fragen sollen, was ich da mache.
Ich weiß nicht, bei Geschichten aus der Erotikwelt war ich jetzt kurz ein bisschen verwirrt, aber alles klar.
Okay, und der Band oder die Serie handelt von der beginnenden Zusammenarbeit der 21-jährigen Profi-Prostituierten Vivian, die Fifi heißt als Arbeitstitel, die nach erfolgreichem Abitur und abgebrochener Ausbildung das schnelle Geld sucht, und der etwas älteren Einsteigerin Sonja, die Babsi heißt als Berufsname. Und die machen halt so, was man halt so als Prostituierte so macht. Aber Fifi denkt sich so, hey, ich habe ja noch nicht genug Geld gekriegt. Deswegen wird sie dann im zweiten Band Hausbesuchsdame und kommt zu den Leuten nach Hause. Das finden ihre Freier ziemlich toll, aber der Vermieter nicht so toll. Und deswegen setzt er sie im dritten Band vor die Tür. Und die beiden haben aber mittlerweile mehr als genug Kontakte, dass sie problemlos in einem luxuriösen Saunaclub unterkommen. Die Geschichten und die Charaktere sind furchtbar banal und distanzlos. Die haben manchmal einen ziemlich problematischen Subtext. Um nur ein ganz kleines Beispiel zu geben, im aktuellen Band jetzt, dem dritten, der rausgekommen ist. Du hast eine andere Profi-Prostituierten, die heißt, glaube ich, Lexa oder Lexi oder so. Und ihr Freund zwingt die quasi zur Prostitution. Und ja, er behandelt mich so schlecht. Und dann sagt Babsi so, ja, gib ihm halt mehr Geld, dann ist er nett zu dir.
Wow.
Oh, das ist auf so viele Arten problematisch.
Wow.
Die Autorin wurde im dritten Band ausgetauscht. Jetzt wird wenigstens ein bisschen versucht, dieser als blütenweiß beworbenen Prostitutionsfeld ein paar graue Farbtupfer hinzuzugeben. Nichtsdestotrotz ist diese Reihe nichts anderes als ein Werbevehikel für den Verlag RTO, der eine große Erotik-Media-Agentur ist, deren Produkte auch in diesem Buch prominent platziert werden.
Mhm.
Und es ist halt eine Werbebroschüre. Ganz ehrlich, wenn ich diesen Comic nehme und stelle mich jetzt, wo ich herkomme, in Halle aus dem Ghetto vor die nächste Hauptschule und verteile es an so ein paar Mädels, habe ich am nächsten Tag 3-4 Leute, die sagen, komm, ich will es auch machen, ich will Geld verdienen. Es ist inhaltlich nicht gut, es ist zeichnerisch okay, aber dafür sollte man es nicht kaufen und es ist halt, wie gesagt, problematisch. Ich finde es nicht gut, kann es nicht weiterempfehlen.
Ja, klingt so.
Und das weiß ich ja noch, wo ich dann halt auf der Buchmesse war und habe mich unterhalten, damals mit der Verlegerin, da prallten Welten, und ich habe ihr noch versucht zu erklären, dass ich das als Werbebroschüre sehe und problematisch finde, das so distanzlos zu machen. Und die hat überhaupt nicht verstanden, was ich von der wollte.
Okay.
Und ich habe, ja, ist es, ich finde das jetzt nicht gut, irgendwie, dass ihr als Lösung anbietet für verarmte Frauen, die sollen sich prostituieren. Es gibt auch andere Sachen. Wie, das ist doch eine tolle Sache. Ich verstehe gar nicht, was du für Probleme hast.
Ja, das ist wie du vorhin sagtest, ne? Es gibt so Themen, die musst du wirklich so gut umsetzen können, mit denen musst du umgehen können, um die vernünftig irgendwie in Szene zu bringen. Gerade so Sexworker und so weiter, das gehört halt nun mal dazu, und wenn man das nicht kann, kommt halt Mist raus.
Ja, immerhin, bei ihrem Stand auf der Buchmesse gab es leckere Äpfel umsonst, aber das war auch das Einzige. So, dann kommen wir zum Hauptthema, nämlich dich.
Jo.
Und ich steige einfach mal ganz provokant ein. Wie hast du es denn geschafft, innerhalb von 2 Jahren vom absoluten No-Name zur gefragten, gut vernetzten Autorin aufzusteigen?
Wow, das klingt tatsächlich irgendwie abenteuerlicher, als es sich tatsächlich anfühlt für mich. Aber wenn ich zurückschaue, dann fällt mir auch echt immer auf, dass ich echt viel getan hat, so in den letzten 2-3 Jahren ungefähr. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich das angestellt habe, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich habe einfach Spaß dran gehabt, von Anfang an andere Leute kennenzulernen, andere Autorinnen und Autoren kennenzulernen, mich auszutauschen. Ich war immer schon Mitglied im Tintenzirkel Fantasy-Autorenkreis. Das ist ein Fantasy-Autoren-Forum für Autorinnen und Autoren aller Erfahrungsstufen. Also da kommen Leute, die noch keine großen Erfahrungen mit dem Schreiben haben, mit Leuten zusammen, die schon in Publikumsverlagen Bestseller veröffentlicht haben. Also das ist eigentlich wirklich ein sehr, sehr toller Austausch. Und dann habe ich eben auch angefangen, mich über Twitter und Facebook so ein bisschen zu vernetzen, zu Barcamps zu fahren, auf Buchmessen, so der ganze übliche Kram, den man so macht. Und irgendwann kennt man dann tatsächlich die Leute. Die Fantastikszene ist ja auch nicht so riesig groß, also schon...
So ein bisschen incestuös.
Bisschen incestuös, ja, das stimmt. Also man trifft halt immer wieder die gleichen Leute. Und die Leute kennen sich untereinander und es ergibt sich dann. Man muss natürlich schon investieren. Also es ist jetzt nichts, was einem einfach mal so in den Schoß fällt. Es hat mich auch wirklich viel Energie gekostet, aber es hat Spaß gemacht und von daher war es für mich auch total okay.
Dann beginnen wir mal ganz von vorn. Wie kamst du eigentlich zum Lesen und infolgedessen, wie kamst du zum Schreiben?
Naja, ich bin die Tochter von zwei Germanisten. Von daher war das mit dem Lesen keine große Sache. Ich habe immer schon viel gelesen als Kind. Ich habe als Kind mehr gelesen als heute, muss ich ganz ehrlich gestehen, also als Kind und Jugendliche.
Das geht uns allen so.
Ich glaube auch, das ist einfach irgendwie so eine Entwicklung, die sich leider ergibt. Und ich hatte auch immer schon Spaß an Fantasy und an Fantastik. Ich habe als Kind Michael Ende gelesen, dann später kam Harry Potter, dann habe ich auch Marion Zimmer Bradley gelesen. Und also es entwickelte sich halt dann so Stück für Stück weiter. Und ich habe tatsächlich auch schon in der Grundschule angefangen, Geschichten zu schreiben. Meine allererste Geschichte habe ich, glaube ich, in der zweiten Klasse geschrieben. Auf einem C64, glaube ich, den ich damals hatte.
Bist du schon so alt?
Ja, meine Eltern hatten einen.
Ach so.
Also ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte auch schon etwas neueres Modell gewesen sein. Auf jeden Fall so ein schicker alter DOS-Rechner. Das war die Geschichte über einen Computer, der verschrottet werden sollte zugunsten eines neueren Modells, der sprechen konnte. Und die Kinder, denen dieser Computer gehörte, haben das aber dann verhindert.
Das klingt schon so ein bisschen sozialkritisch.
Total, ne? Also du merkst schon so diesen kritischen Anspruch, den ich da schon... Nein. Und das hat mich halt dann immer weiter begleitet, auch das Schreiben, auch durch meine Jugend hindurch. Und es hat aber dann tatsächlich gedauert, bis ich dann 2015 in den Tintenzirkel gegangen bin. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich wirklich was aus diesem Hobby, das es halt bis dahin war. Und das war dann auch der erste Zeitpunkt, wo ich wirklich auch anderen Leuten, die ich jetzt nicht persönlich eng kannte, auch mal Sachen zu lesen gegeben habe und mich überhaupt mal mit dem Handwerksschreiben auseinandergesetzt habe. Ich denke, ja, Schreiben, das kann man ja, ne? Man setzt sich hin und dann hängt man Wörter aneinander, aber es ist schon, steckt viel mehr dahinter, als man am Anfang so glaubt.
Und du bist ja quasi eingestiegen mit so ein paar Kurzgeschichten. Wie kam das denn überhaupt zu dieser Zusammenarbeit mit anderen Autorinnen und Autoren? Und waren diese Kurzgeschichten für dich eher so eine Art Training für einen Roman? Oder war ein Roman eine ganz zwangsläufige Evolution im Schreibprozess?
Also ich habe tatsächlich als erstes Romane geschrieben. Also auch schon in meiner Jugend eben, als ich noch in der Schule war, habe ich schon Romane geschrieben. Mit den Kurzgeschichten habe ich deswegen angefangen, weil ich das als eine Vorbereitung für die Veröffentlichung gesehen habe. Also für diesen Prozess, die Sachen nicht mehr nur für mich selbst zu schreiben, sondern tatsächlich auch mal rauszugehen und mal zu gucken, wie kommen die Sachen, die ich schreibe, überhaupt an. Und Kurzgeschichten, Ausschreibungen sind da ganz dankbar. Weil man muss durch einen Auswahlprozess durch. Das heißt, man kriegt zumindest mal ein Feedback, ob man da irgendwie reinpasst. Und man ist auch gezwungen, sich zu einem gewissen Thema was zu überlegen, zu einem gewissen Thema zu schreiben. Man kann sich ein bisschen ausprobieren bei Kurzgeschichten. Am Anfang war das für mich wirklich eher so, ich bereite mich mal drauf vor, auf diesen ganzen Buchmarkt. Mittlerweile ist es für mich so ein bisschen eine Spielwiese geworden. Wenn ich bei Ausschreibungen mitmache, dann versuche ich da tatsächlich mal was ein bisschen Neues und anderes auszuprobieren. Genau, und auch durch die Kurzgeschichten, man kommt auch wirklich viel mit Leuten in Kontakt, mit Verlagen, mit anderen Autorinnen und Autoren. Das ist ein ganz gutes Sprungbrett, habe ich so das Gefühl.
Und wie viel anders schreiben sich Kurzgeschichten als Romane? Also von der Planung bis hin zum Arbeitsaufwand?
Völlig anders, tatsächlich. Also bei einer Kurzgeschichte braucht man ja so diesen einen zentralen Konflikt in der Regel, um den sich alles dreht. Und das finde ich gar nicht so leicht zu finden. Das kommt entweder, also das springt mich entweder an, wenn ich irgendwie ein Thema lese oder ich habe vielleicht schon was im Kopf. Aber wenn ich das erzwingen will, das funktioniert nicht so richtig. Bei einem Roman ist es ja eher eine Entwicklung. Da fängt man an mit, keine Ahnung, da kommt ein Protagonist und sagt, hallo, ich bin übrigens XY, ich mache dieses und jenes, ich bin der und der Typ, schreib mir mal eine Geschichte. Oder es kommt eine Welt und ich denke mir, wow, das sind coole Elemente, die könnte man mal verbinden. Und daraus strickt sich dann irgendwie dieses Gesamtbild. Bei der Kurzgeschichte ist es wirklich eher um diesen zentralen Konflikt gestrickt. Und darum in kürzester Zeit und mit wenig Worten eine stringente Geschichte zu erzählen. Und das finde ich wahnsinnig anspruchsvoll. Ich finde es toll, wenn Leute das gut können, weil das ist tatsächlich anstrengend.
Findest du dann Kurzgeschichten schwerer zu schreiben als Romane?
Ja, also ich würde sagen, ja. Ich brauche tatsächlich für eine Kurzgeschichte länger als zum Beispiel für ein Buchkapitel derselben Länge. Das sind dann, was weiß ich, 3000, 4000 Wörter oder so. Die Kurzgeschichte schaffe ich nie und nimmer irgendwie in ein, zwei Tagen. Da brauche ich wesentlich mehr Zeit dafür. Und bei einem Roman ist man ja schon ein bisschen drinnen. Und wenn man dann halt mal zwischendurch wieder was ändert, dann ändert man halt was. Bei der Kurzgeschichte muss halt schon irgendwie alles sitzen. Und da kann man nicht viel drumherum schwafeln. Das muss auf den Punkt sein. Es macht Spaß, weil man eben wirklich mal Sachen ausprobieren kann. Wenn ich mir zum Beispiel denke, hey, dieses Genre, das wäre mal cool, das würde ich mal austesten wollen, kann ich das bei Kurzgeschichten relativ gut machen.
Und was sicher viele Nachwuchsautorinnen und Autoren interessieren wird, wie kam es denn überhaupt zu deinem ersten Roman, dass der veröffentlicht wurde? Und die Folgefrage gleich, wie hat es sich denn angefühlt, das erste Mal das eigene Werk in den Händen zu halten?
Okay, fangen wir vorne an. Meine allererste Romanreihe, die tatsächlich so ein bisschen einen professionellen Anspruch hatte, war eine Low-Fantasy-Reihe, die heute aus guten Gründen in der Schublade liegt und da wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben wird. Aber im Zuge dieses Schaffensprozesses habe ich mir überlegt, man könnte ja mal probieren, da sozusagen ein Spin-off zu machen. Und dieses Spin-off wäre ja wesentlich geeigneter, um damit vielleicht tatsächlich mal in Richtung Verlagssuche zu gehen, als gleich eine komplette Trilogie hinzuklatschen. Und dieses Spin-off war angesiedelt in der Welt der Antagonisten sozusagen dieses Systems und also dieses Romans, dieser Low-Fantasy-Reihe. Und diese Antagonisten, das war eben die Welt, in der letzten Endes Opfermund spielt. Und mittlerweile, wie gesagt, ist es völlig losgelöst von diesem ganzen Rest. Es sind auch alle Querverweise mittlerweile rausgeflogen, die es gab. Im Zentrum stand dann eben eigentlich so die Idee, Thriller und Fantasy zu verbinden. Weil ich mochte beide Genres, fand die beide ziemlich cool und habe mich gefragt, warum gibt es da eigentlich nicht mehr, was einfach beides irgendwie miteinander connected. Und ja, so ist dann letzten Endes Opfermund entstanden. Und dann war das Ding fertig und dann habe ich halt ein bisschen geguckt, wo würde das denn gut hinpassen? Wo würde ich mich vielleicht auch wohlfühlen? Und da ich mich jetzt nicht gleich getraut habe, zu einem Großverlag zu gehen und denen das Manuskript zu zeigen, habe ich eben mal eher bei den Kleinverlagen geschaut, habe dann auf dem BuchCon, dem Buchmessekonvent in Dreieich, den Nick von Manticore getroffen, mich mit dem ein bisschen unterhalten.
Cooler Typ, beste Grüße.
Und habe ihm dann einfach mal das Exposé und das Manuskript geschickt und es hat funktioniert. Also es war ein ziemlich unspektakulärer Werdegang letzten Endes. Es gibt ja immer viele Leute, die so Horrorgeschichten erzählen von 30 Ablehnungen, die sie hatten. Ich habe das Buch an drei Verlage geschickt, die ich gut fand. Von einem habe ich nie Feedback bekommen. Von dem zweiten sagte, ja, das ist super gut, aber wir haben im Moment einfach keinen Platz. Und der dritte nahm es.
Und war es dir wichtig, das bei einem Verlag zu veröffentlichen? Weil zum Beispiel ist ja gerade Self-Publishing in aller Munde. Warum hast du nicht diesen Weg gewählt?
Ich hatte damals einfach noch nicht wirklich viel Ahnung vom Self-Publishing. Und ich habe mir das damals auch einfach noch nicht wirklich zugetraut. Mittlerweile finde ich Self-Publishing super attraktiv. Also ich könnte mir auch vorstellen, das mal zu machen. Jetzt bin ich aber halt auch schon ein bisschen vernetzt. Ich weiß, wen ich fragen kann. Ich weiß, wo ich mir unter Umständen Unterstützung und Hilfe holen kann. Und ich habe ein paar Leserinnen und Leser, die mir sehr gewogen sind und die gerne lesen, was ich schreibe. Von daher mache ich mir da weniger Sorgen. Aber für den Anfang wäre mir das zu krass gewesen, das alles selber auf die Beine zu stellen. Cover, Lektorat, Buchsatz. Da wollte ich lieber irgendeinen verlässlichen Partner an meiner Seite haben, der das für mich übernimmt. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung, weil man einfach über Verlage doch nochmal in dieses Business mehr reinkommt und einfach noch mehr Kontakte knüpft. Also ich bin schon ganz zufrieden mit dem Weg so.
Es läuft ja schon so ein bisschen bei dir mit der Autorenkarriere, das kann man doch, glaube ich, so sagen. Wenn du irgendwann mal vom Schreiben leben könntest, würdest du dich dann komplett aufs Schreiben konzentrieren oder würdest du trotzdem immer noch zur Sicherheit deinen richtigen Brotjob machen?
Also ich mag meinen Brotjob eigentlich schon sehr gerne. Ich würde ihn eigentlich, glaube ich, nicht aufgeben wollen. Also mein Businessmodell, mein angezieltes ist so ein bisschen 50-50 zu schaffen. Also momentan arbeite ich 75%. Da merke ich, dass das Schreiben tatsächlich ein bisschen weniger geworden ist, dass ich weniger Zeit dafür erübrigen kann. 50-50 wäre so mein Ziel. Auch deswegen, weil man dann einfach in der Lage ist, auch mal einen Flop zu verkraften, wenn es passiert. Letzten Endes ist die Buchwelt, jedes Buch ist irgendwie wieder eine Lotterie. Selbst wenn du schon einen Haufen Sachen veröffentlicht hast, die gut ankamen, es kann immer mal eins dabei sein, das dann so gar nicht läuft. Einfach weil es vielleicht falsch vermarktet wird, weil es die Leute nicht anspricht, weil man vielleicht was probiert hat, was nicht gut funktioniert. Von daher, man ist nie wirklich safe. Außer man ist dann vielleicht irgendwann mal ein Sebastian Fitzek oder jemand von einer Größenordnung, wo man sagt, die Leute kaufen eh, was der Mensch veröffentlicht, weil sie wissen, das ist genau das Richtige für mich. Aber ich glaube, so 50-50 finde ich gut.
Eigentlich kommt die Frage ja immer zum Schluss, aber da wir gleich von dir persönlich weggehen und so ein bisschen auf die Metaebene wandern, frage ich schon mal jetzt, hast du denn Tipps für Nachwuchsautorinnen und Autoren?
Ja, definitiv. Also zum einen finde ich wirklich Vernetzung total wichtig. Es gibt super viele Foren online, nicht bloß den Tintenzirkel, sondern auch darüber hinaus, wo man sich mit anderen Autorinnen und Autoren austauschen kann. Das ist total wichtig und finde ich auch einen ganz elementaren Baustein, gerade am Anfang. Und dann ist es einfach auch wichtig zu wissen, was man will mit dem Schreiben, wo will man hin, was ist so das eigene Ziel, was ist einem selber wichtig. Denn auch dann kann man auch gut mit Kritik umgehen. Weil wenn dann tatsächlich mal Kritik kommt und man sich denkt, ja gut, tut mir leid, dass das jetzt für dich nicht gepasst hat, aber ne, mir war was anderes wichtiger, dann funktioniert es. Und ansonsten halt einfach weitermachen. Krönchen richten, aufstehen, weitermachen.
Ich habe ja bei Twitter meine Follower gefragt, ob die so ein paar Fragen haben, die ich dir gezielt stellen soll. Und eine, die tatsächlich mehrfach kam, wie überwindest du Schreibblockaden?
Nee, unpopular opinion, ich glaube nicht an Schreibblockaden. Es gibt Zeiten, in denen das Schreiben nicht gut funktioniert. Ich mag nur diesen Begriff der Blockade nicht. Der ist auch so ein bisschen romantisiert, finde ich. Gerade in Filmen und Romanen, da gibt es dann immer dieses Universalgenie und das hat dann seine Schreibblockade und kann nichts auf Papier bringen und nur irgendeine göttliche Eingebung oder eine Frau kann das dann irgendwie wieder aufbrechen. Und so ist es aber nicht. Es gibt einfach Phasen, in denen läuft es nicht. Das Wichtige ist, rauszufinden, warum. Liegt es daran, dass man aktuell einfach so viele andere Baustellen im Kopf hat, dass man sich aufs Schreiben nicht konzentrieren kann, dann ist es bestimmt das Beste, einfach mal diese Baustellen anzugehen, sich mal ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, ein bisschen abzuentspannen und mal nicht ans Schreiben zu denken, wenn man kann. Kommt natürlich immer auf die Situation an. Wenn es daran liegt, dass es im Manuskript nicht weitergeht, weil man sich irgendwie nicht wohl damit fühlt, weil die Charaktere irgendwie nicht funktionieren, der Plot nicht funktioniert, dann ist das der Punkt, an dem man ansetzen muss. Da kann man sich eben super mit anderen auch austauschen. Oder liegt es daran, dass einfach die üblichen Selbstzweifel über einen hereinbrechen und man sich denkt, ach, alles, was ich mache, ist doch eh scheiße. Auch da können andere helfen und einen wieder so ein bisschen rausholen aus diesem Tief. Also es kommt ganz stark darauf an. Problem analysieren ist wichtig. Und dann entsprechende Lösungen finden und nicht dran verzweifeln. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal eine Phase hat, in der man nicht schreibt. Also sofern man nicht davon leben muss, versteht sich. Da hat man diesen Luxus dann nicht mehr. Aber wenn man das so teils noch als Hobby oder als Nebenerwerb macht, so wie ich das jetzt mache, dann ist es auch okay, einfach mal zu sagen, so, ich mache jetzt mal eine Pause. Muss auch sein. Ich habe mich letztes Jahr zum Beispiel ein bisschen hart überarbeitet, so mit meinen ganzen Projekten und habe gemerkt, wie mir das auch zugesetzt hat irgendwann. Und das tut dem Schreiben dann auch nicht gut.
Dann, wie versprochen, gehen wir mal ein bisschen von dir weg und gehen auf die Metaebene. Du bist ja auch sehr aktiv in der Literaturszene, wenn es zum Beispiel um Diversität geht. Über Roll Inclusive werden wir gleich noch reden. Du bist sozusagen eine Literaturaktivistin. Lass uns doch mal über einige Diskussionen reden, die in den letzten Wochen aufgeflammt sind. Zum Beispiel, nehmen wir doch mal das erstbeste, Own Voice. Was ist das? Warum ist das wichtig?
Also Own Voice meint im Endeffekt Geschichten, die aus der Sicht von Betroffenen erzählt werden. Also zum Beispiel Zerrissene Erde ist ein Stück weit eine Own Voice-Geschichte, weil eine Afroamerikanerin über People of Color schreibt, die Diskriminierung erleben. Oder auch wenn ein schwuler Mann über seine Queerness schreibt, ist das Own Voice. Das heißt, Betroffene erzählen ihre Geschichten aus der eigenen Perspektive heraus.
Aber jetzt komme ich mit erhobenem Zeigefinger. Du hast doch in deinen Romanen auch öfters mal zum Beispiel schwule Charaktere, obwohl du nicht schwul bist.
Das ist richtig. Man muss hier zwei Ebenen unterscheiden. Also zumindest habe ich das für mich so entschieden und ich glaube, das geht auch ganz gut konform mit dem, was viele Betroffene auch schildern. Ich schreibe über queere Figuren, aber ich schreibe zum Beispiel nicht über Queerness. Ich habe Figuren unterschiedlicher Ethnizität, unterschiedlicher Hautfarbe, aber ich schreibe nicht über das Leben als Person, als People of, also als Person of Color zum Beispiel. Das ist so ein bisschen, finde ich, diese Gratwanderung, die man immer irgendwie machen sollte. Divers schreiben ist großartig, ist toll, hat mich wahnsinnig bereichert. Ich merke das tatsächlich auch immer mehr, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, wie stark meine Geschichten davon profitieren und wie viel bunter, wie viel vielfältiger die geworden sind seitdem. Und das ist auch wichtig. Und das ist auch gerade dann wichtig, wenn man selber keiner Minderheit oder keiner irgendwie marginalisierten Gruppe angehört. Aber es gibt eben bestimmte Themen, wo es, glaube ich, gut ist, sich zu fragen, warum erzähle ich das jetzt? Warum bin ich genau die richtige Person, das zu erzählen? Und warum kann ich das gut? Das kann durchaus sein, dass auch eine nicht betroffene Person sagt, ich möchte, muss diese Geschichte jetzt erzählen, weil sie mir so sehr am Herzen liegt, weil sie irgendwie für mich gerade unglaublich wichtig ist, dann ist das total legitim. Aber man muss sich halt auch immer irgendwo bewusst machen, dass man nie die Perspektive von jemandem, der sowas erlebt hat, konkret einnehmen kann.
Was vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Own Voice diskutiert wurde in letzter Zeit, waren Triggerwarnungen. Mhm. Bist du ein Freund von Triggerwarnungen? Findest du es nicht so geil?
Ich habe es tatsächlich gemacht für meine Bücher. Allerdings erst nachträglich. Drum ist es nicht in den Büchern drin, sondern auf meiner Homepage. Da die Homepage im Moment leider offline ist, weil ich die gerade umziehe, kann ich euch das nicht beweisen, aber es ist so. Ich finde es ganz sinnvoll eigentlich. Also ich persönlich bin nicht von Triggern betroffen. Das heißt, ich kann mich da jetzt auch nicht so intensiv reinversetzen. Aber du hast ja schon gesagt, ich habe Psychologie studiert. Das heißt, ich habe natürlich ein bisschen eine Idee davon, was bei betroffenen Personen passieren kann. Was sich in dieser Diskussion um Trigger so ein bisschen vermischt, glaube ich, sind zwei verschiedene Ebenen. Und das liegt auch daran, dass dieser Begriff im Englischen nicht ganz klar definiert ist. Trigger wird teilweise benutzt als Sachen, die mich aufregen, die mich stören, die mich nerven. Das ist nicht das, wofür wir Triggerwarnungen brauchen. Und dann gibt es eben Trigger in Form als Reiz, der bei Personen wirklich psychische Ausnahmezustände auslösen kann. Panikattacken, Heulkrämpfe, Flashbacks, also wirklich intensive Sachen. Und das ist das, worüber wir bei Triggerwarnungen sprechen. Also, dass Leute, die von solchen Störungen betroffen sind, gucken können, ob bestimmte Trigger in einem Buch vorkommen und sich dann entscheiden können, ob sie das Buch trotzdem lesen wollen oder ob sie es bleiben lassen. Also ich empfinde Triggerwarnungen eher als sowas wie so ein Instrument zur Selbstkontrolle. Also man ermöglicht im Prinzip Leuten die Chance zu entscheiden, ob sie das Buch lesen wollen oder nicht. Weil wenn keine Triggerwarnungen drin sind, wissen sie es nicht. Dann können sie es entweder versuchen und laufen dann Gefahr, vielleicht auf Trigger zu stoßen. Oder sie können gleich von vornherein sagen, ich rühre das Ding nicht an.
Kannst du verstehen, dass manche sagen, das ist Quatsch mit den Triggerwarnungen? Weil das war ja die große Diskussion, dass manche sagten, das ist so eine Art Bevormundung oder man unterstützt quasi das Verdrängen von Tatsachen, indem man Triggerwarnungen weglässt.
Ich glaube, der Punkt ist der, dass es letzten Endes ja niemandem schadet. Also zumindest habe ich bisher kein Argument gehört, wo ich sage, ja, das stimmt, das ist wirklich ein ganz großes Problem. Wer nicht von Triggern betroffen ist, kann die Triggerwarnungen ja elegant ignorieren. Und wenn Betroffene sagen, ich möchte das gar nicht wissen, dann kann derjenige auch einfach nicht reingucken in die Warnungen und das einfach ignorieren. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz schwierig ist für Leute, die sowas noch nie erlebt haben, einzuschätzen, wie das für Betroffene ist. Und da ich das auch nicht einschätzen kann, denke ich mir, solange es niemandem wehtut und eher noch Leute unterstützt und es jetzt keinen großen Aufwand für mich bedeutet, kann ich das machen. Ich würde halt nie den Anspruch auf Vollständigkeit erheben, das geht auch gar nicht. Es gibt auch wahnsinnig spezielle Trigger, die man als Außenstehender nicht identifizieren kann, wenn man es nicht weiß. Aber es gibt einfach sehr gängige Trigger und gerade in der Fantasy verstecken die sich oft irgendwo zwischen den Zeilen oder die. Also ihr habt ja auch schon mal drüber gesprochen im Trash-Talk über Vergewaltigungen und so weiter, sexuelle Gewalt in der Fantasy, das kommt häufiger vor, als man meint und oft auch sehr unerwartet. Und das kann Leute eben sehr kalt erwischen. Das kann man mit Triggerwarnungen vermeiden, dass eben Leute dadurch dann wirklich Leidenszustände haben. Was Trigger halt nicht sein sollten, Triggerwarnungen sind Content-Warnungen im eigentlichen Sinne. Also es geht nicht darum zu sagen, da steht jetzt was Schlimmes drinnen, was ganz pui bäh ist und was man nicht lesen sollte. Das ist nicht die Idee dahinter. wenn Leute das missbrauchen, um sowas damit zu machen, ist natürlich scheiße.
Wäre es dann in die Richtung weitergedacht sinnvoll, auch Büchern zum Beispiel Altersfreigaben zu geben, wie es bei Filmen gemacht wird und bei Videospielen?
Ich finde es bei Büchern total schwierig, ehrlich gesagt, sowas zu machen. Bei Filmen gibt es ja ganz klare Indikatoren, ne? Siehst du da irgendwie eine nackte Brust, dann ist es FSK 16 oder wie auch immer. Ganz genau weiß ich es nicht, aber es gibt da zumindest so gewisse Kriterienkataloge. Finde ich bei Büchern schwierig, weil da das Kopfkino so intensiv ist. Manche Leute haben ein wahnsinnig krasses Kopfkino, da kann nur irgendwie eine Gewalt angedeutet sein und bei denen explodieren schon die Bilder. Und es gibt Leute, die können auch wirklich ganz heftige Folterszenen lesen und lesen das sehr unbeteiligt so drüber. Ich glaube, visuelle Eindrücke sind immer ein Stück weit stärker als die Gelesenen. Trotzdem können die Gelesenen natürlich auch sehr lange nachwirken in einem. Ich würde mich, glaube ich, schwer tun, tatsächlich Bücher nach Alterskriterien einzuteilen. Ich weiß nicht, ob es was nützt, weil, also ob es was bringen würde. Im Gegensatz zu anderen Medien wie Computerspielen oder Filmen ist ja noch nie darüber diskutiert worden, dass Bücher irgendwelche Gewaltexzesse auslösen würden. Ich glaube auch nicht, dass es der Fall ist, ehrlich gesagt. Aber ich fände es schwierig.
Was jetzt in meiner Twitter-Timeline öfters aufgetaucht ist, ist Body Positivity im Zeichen von Literatur. Was ist das denn und warum wäre das für Literatur wichtig?
Also Body Positivity meint, dass der menschliche Körper einfach grundsätzlich als was Schönes angesehen wird, auch wenn er vielleicht nicht dem typischen Schönheitsideal einer bestimmten Gesellschaft entspricht. Das betrifft insbesondere das sogenannte Fettshaming, also dass Leute, die übergewichtig sind, entsprechender Diskriminierung ausgesetzt sind oder einfach als wenig schön betrachtet werden. Aber es kann auch andere Aspekte einschließen, gerade zum Beispiel körperliche Einschränkungen, Behinderungen, werden auch häufig als nicht schön deklariert. Und Body Positivity versucht dem entgegenzuwirken. Versucht zu sagen, ist egal, auch wenn ihr jetzt nicht so aussieht, wie Heidi Klum das gerne möchte, ihr seid immer noch schöne Menschen.
Aber, und ich meine, ich kann es ja sagen, wir sind beide ja ein bisschen kräftiger. Hat das nicht so einen gewissen Werbe- oder Normalisierungseffekt, wenn es heißt, ich meine, wir wissen alle, es ist ein bisschen ungesund, wenn du, keine Ahnung, BMI von 40 oder 50 hast. Aber das ist vollkommen okay, wenn du das machst, du musst dich nicht ändern. Ist es nicht auch für die Person ein bisschen, dass sie keine Motivation dann haben, sich gesünder zu ernähren oder... Also sicherlich, ich weiß, ich komme ja aus dem medizinischen Bereich, es gibt auch immer organische Ursachen und so weiter und so fort, aber... Sag mal ehrlich, bei vielen ist es das Essen. Ich bin auch etwas kräftiger, weil ich gerne esse und nicht, weil ich Organprobleme habe. Wenn mir die Gesellschaft sagt, das ist vollkommen okay so und du musst dich nicht ändern und scheiß auf deine Gesundheit, ist das nicht eher negativ?
Ich finde es schwierig. Einfach weißt du, was unglaublich Individuelles ist. Gesundheit, also ich meine, letzten Endes ist ja jeder selbst für seine Gesundheit verantwortlich. Und wenn ich mich entscheide, einfach gerne Chips und Junkfood zu essen, ist es mein Ding, ne? Dann muss ich natürlich mit den Konsequenzen leben, genauso wie ich als Raucher mit den Konsequenzen leben muss, wenn ich irgendwie jeden Tag eine Schachtel wegrauche oder wenn ich einfach wenig Bewegung habe oder wie auch immer. Ich glaube, es ist einfach was individuell bei den einzelnen Personen sein sollte. Und was halt das Problem gerade beim Fettshaming ist, habe ich jetzt auch erst einige Studien bzw. Artikel auch drüber gelesen, dass das oft überbewertet wird. Also es gibt zum Beispiel mittlerweile Studien, die zeigen, dass Ärzte bei übergewichtigen Menschen Diagnosen übersehen, weil sie der Meinung sind, naja, die sind halt dick. Das liegt am Dicksein, dass die krank sind. Obwohl es oft gar nicht stimmt, sondern die Grunderkrankung irgendwo liegt, was mit dem Übergewicht überhaupt keinen Zusammenhang hat. Und das ist natürlich gefährlich und problematisch. Und ich glaube auch, dass es nicht gesund ist für die Psyche, wenn man Leuten immer sagt, du musst dich ändern, um akzeptiert und schön und irgendwie Teil der Gesellschaft zu sein. Ich glaube, das muss jeder irgendwo mit sich selber ausmachen, letzten Endes. Also ich bin, was Body Positivity angeht, auch ein ziemlich schlechtes Beispiel, glaube ich. Ich finde es wahnsinnig großartig, wenn Leute das können. Also wenn die tatsächlich aufstehen und sagen, ja, yeah, ich sehe heute geil aus und ich fühle mich super und ich bin toll, so wie ich bin. Ganz großen Respekt an alle Leute, die das können. Ich kann es leider nicht. Und von daher wäre es vielleicht wichtig, das tatsächlich auch zu stärken.
Dann kommen wir quasi vom Body Positivity zu Body Diversity, nämlich dem eigentlichen Thema, warum ich dich jetzt zu diesem Zeitpunkt interviewe. Also ich hatte ja immer vor, dich zu interviewen, aber jetzt passt es gerade so wunderbar, denn du bist auch eine Autorin vom World Inclusive Kickstarter oder von der quasi Essay-Anthologie. Generell erstmal, bevor du über dein Thema redest, wie kamst du denn dazu überhaupt, über dieses Thema zu schreiben?
Mir wurde das Thema anempfohlen. Also ich habe Judith Vogt, die ja eine Herausgeberin dieses Bandes ist, hat mich einfach im Herbst mal angeschrieben. Elea, willst du da nicht mitmachen? Folgendes Thema. Und ich bin so aus allen Wolken gefallen und dachte mir, boah, geil. Allein, dass ich gefragt worden bin, war für mich irgendwie schon ziemlich cool. Und es war ein spannendes Thema. Und ich hatte Lust, mich da auch ein bisschen noch stärker einzulesen und mich damit zu beschäftigen. Und also habe ich das gemacht. Also es kam nicht nur von mir, dieser Input, der kam von außen. Aber ich habe ihn sehr gerne angenommen.
Ich glaube, es gibt keine Folge vom Trash Talk, in dem nicht Judith Vogt erwähnt wird.
Wir sollten ihn den Judith Vogt Trash Talk nennen. Hallo Judith.
Hallo Judith. Okay, dann stell doch mal dein Thema vor.
Ja, ich schreibe über kultursensiblen Weltenbau. Das heißt, es geht sozusagen um die Frage, wenn ich für eine Rollenspielwelt oder auch für jede beliebige andere Fantasywelt eine Welt, eine Gesellschaft entwickle, worauf kann ich dann achten, um diese Welt wirklich möglichst divers, möglichst vielseitig zu gestalten und nicht irgendwelche Diskriminierungsaspekte zu replizieren, die es halt in unserer Welt nun mal gibt. Das heißt nicht, dass jede Fantasywelt perfekt sein muss, dass es da keinen Rassismus, Sexismus oder wie auch immer geben kann, sollte. Aber man ist halt oft sehr geneigt, einfach irdische Verhältnisse zu kopieren in eine Fantasy-Welt rein. Und das muss aber nicht unbedingt sein. Und das kann man auch super aufbrechen. Und man kann da viel an vielen Stellschrauben drehen, um zu vermeiden, dass Leute ein Regelwerk aufschlagen und feststellen, gut, ich bin jetzt vielleicht eine Person of Color und alle People of Color, die in diesem Regelwerk vorkommen, sind Exoten, Sklaven oder unterdrückte Völker. Fühlt sich wahrscheinlich ziemlich doof an, erstmal für jemanden, der das sieht. Und das muss aber auch nicht sein. Man kann das durch ein paar kleine Stellschrauben, kann man da sehr viel machen.
Dann kommen wir doch quasi zum letzten Thema, das quasi so ein bisschen entspannt heute unseren Podcast ausklingen lässt. Nämlich auch im Zeichen der Diversität standen ja die Oscars. Zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, kommt erst die Verleihung noch, nämlich morgen.
Ja.
Zum Zeitpunkt, wo ich den Podcast veröffentliche, ist es schon gelaufen. Mhm. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen raten und die Hörerinnen und Hörer des Podcasts können dann sehen, ob wir recht hatten. Guckst du denn Oscars?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich muss ja auch leider arbeiten Montag und ich glaube, das werde ich mir dann doch nicht antun, zumal ich leider auch schon gehört habe, dass die deutschen Übertragungen oft so ein bisschen cringy sind.
Ich habe mir ja extra freigenommen, weil ich ein großer Oscar-Fan bin. Mhm.
Ich bin ja gespannt, wie es dieses Jahr ist. Es gibt ja keinen Moderator, ne?
Ja, genau.
Bin ich sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Kann ich mir im Moment noch so gar nicht vorstellen irgendwie.
Und ich will jetzt gar nicht jetzt jede einzelne Kategorie durchgehen oder so, aber hast du schon so einen Favoriten, wer zum Beispiel als bester Film gewinnen könnte?
Das Problem ist, dass ich tatsächlich von den Nominierten für den besten Film genau zwei gesehen habe. Das ist Black Clansman und das ist Black Panther. Und ich würde mich bei beiden freuen, wenn einer von beiden den Oscar gewinnen würde. Ich tue mich schwer, jetzt zu sagen, bei welcher mir noch wichtiger wäre. Ich glaube, dass Black Panther einen ganz guten... Also wenn Black Panther den Oscar gewinnen würde, wäre das ein ganz guter Weckruf, so nach dem Motto, es muss nicht immer irgendwie so ein wahnsinnig komplexer, tragischer Film über ganz schlimme Dinge sein, um ein Oscar-Gewinner zu sein, sondern auch eine Comic-Verfilmung kann ein Oscar-Kandidat sein, wenn sie das gut macht, was sie tut. Black Clansman hatte halt noch so ein bisschen mehr... Ja, ich würde nicht unbedingt sagen mehr Tiefe, weil Black Panther schon auch einiges an Tiefe mitbringt, wenn man mal guckt. Aber da war das Thema natürlich ein bisschen noch realitätsnah, also umgesetzt, das Thema Rassismus und gerade in den USA. Also ich würde es beiden sehr gönnen.
Black Panther ist ja für mich gerade so ein kleiner Triggerpunkt tatsächlich. Ich habe in der zweiten Folge vom Spin-Off ja gesagt, das schlimmste Fandom, die schlimmsten Fans überhaupt sind bei Harry Potter. Aber ich muss sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, zurzeit sind die allerschlimmsten Fans bei Black Panther, die irgendwie, sobald du sagst, der Film ist jetzt nicht mega Oscar-verdächtig, total ausrasten und versuchen zu überzeugen, dass es ein super geiler Film ist. Vorneweg, ich finde Black Panther ist ein wirklich guter Film. Ich meine, das habe ich in dem Podcast schon mehr als oft genug gesagt. Aber ich finde ihn nicht Oscar-verdächtig. Und was dann immer kommt, als Antwort sind, es kommen immer so zwei Gegenargumente. Das erste Gegenargument ist, ja, aber das ist unfair, weil die Oscar Academy ja viel zu weiß und viel zu männlich ist. Das tut mir leid, dass es so ist. Ich finde es nicht gut, aber deswegen macht es den Film nicht besser. Also er macht ihn nicht von gut zu sehr gut oder ausgezeichnet. Und das zweite Argument, was immer kommt, ist, ja, aber bei bester Film gewinnen ja nicht immer die besten Filme. Aber das kann doch nicht der Grund sein, dass wir dieses Jahr wieder einen Film, der nicht der beste Film ist, als besten Film auszeichnen, nur weil in der Vergangenheit beste Filme bester Film waren, obwohl sie nicht bester Film waren. Ich finde es, nein. Also ich wäre auch bei dir und würde sagen, Black Clansman, der ist politisch, der ist gut, der ist auch lustig, ein bisschen ernst. Sehr gut. Ansonsten, bester Animationsfilm, da würde ich eine Prognose abgeben. Es ist ja für mich persönlich schwer, weil die beiden besten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe, beide da nominiert sind, nämlich einmal Into the Spider-Verse und Ataris Reise Isle of Dogs. Ich würde fast Into the Spider-Verse tippen, obwohl ich für Ataris Reise in meinem Herzen brenne. Und wo ich mich ganz schwer tue, ist beim besten Song. Mhm. Ich meine, Kendrick Lamar für Black Panther, es ist schon eine echte Bank. Aber was mich emotional mehr abgeholt hat, obwohl das überhaupt nicht mein Musikgenre ist, es gab irgend so einen Country-Western-Song. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es heißt. Das ist auch der einzige Song irgendwie, der bei Wikipedia keinen eigenen Eintrag hat. Also der muss ja unbedeutend sein, aber der hat mich irgendwie mehr abgeholt. Aber das ist meine Meinung. Hast du noch in irgendeiner Kategorie einen Favoriten?
Nicht so richtig. Ich habe tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Filme letztes Jahr im Kino gesehen, dass ich sagen könnte, ich kann das jetzt tatsächlich gut einordnen. Von daher lasse ich mich mal überraschen. Ich bin grundsätzlich ein Fan von Adam Driver, von daher fände ich es ganz cool, wenn der den Oscar für den besten Nebendarsteller bekäme. Aber ich kann seine Leistung im Vergleich zu den anderen Nominierten beim besten Willen nicht einschätzen.
Apropos Adam Driver, ich habe ja zu Weihnachten geschenkt bekommen von Stefan alle 6 Staffeln von Girls, was ja immer noch eine der besten Serien überhaupt ist, in der Adam Driver eine der Hauptrollen hat. Und er ist in dieser Serie so viel bösartiger als in Star Wars, was echt traurig ist für Star Wars.
Ja, aber er war ja nicht, nicht direkt als bösartig angelegt, glaube ich, würde ich sagen.
Hast du die Perspektive, dass Rey ihn noch retten kann? Ihrer Liebe?
Oh, ich hoffe nicht, das fände ich ganz schrecklich. Aber also ich bin eigentlich ein Fan von diesem Charakter tatsächlich. Also der polarisiert ja so ein bisschen Kylo Ren, aber ich finde den eigentlich ganz interessant.
Wie würdest du als Autorin denn dieses Dilemma lösen zwischen Rey und zwischen Adam Driver, also Kylo Ren?
Gute Frage. Also ich bin ja kein Fan von Romanzen grundsätzlich. Also ich mag Romanzen in Büchern schon, aber nur dann, wenn sie gut gemacht sind. Und leider passiert es nicht so oft, wie ich es mir wünschen würde. Ich glaube, mir persönlich wäre es am liebsten, wenn da gar nichts konstruiert würde in diese Richtung.
Einer stirbt, fertig.
Nee, das nicht auch unbedingt. Aber dass man sich vielleicht, ich weiß nicht, also wenn es tatsächlich eine Annäherung gibt, dass es keine romantische Annäherung ist. Das fände ich tatsächlich irgendwie besser.
Wir werden es in, ich glaube, knapp 10-11 Monaten wissen.
Ja.
Bis dahin wünsche ich dir erstmal ein sehr erfolgreiches Jahr als Autorin.
Dankeschön.
Und vielen Dank für das Interview.
Jo, ich danke dir.